palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Wow, das war schon wieder mal ein krasses Wochenende in der Serie A, muss man sagen. Mir fehlen langsam die Worte zu Zlatan Ibrahimovic. Aber vielleicht hat Mario Soike nachher noch ein paar übrig. Darüber wollen wir sprechen. Außerdem haben wir eine niegelnagelneue Kategorie für euch. Und, wie ihr es gewohnt seid, viel Bullshit mit im Gepäck. Erstmal Grüße nach Hamburg. Moin, moin, Marius.
Das ist mein Call. Hallo.
Das hast du jetzt gesagt. Es sind nicht ganz so viele Tore gefallen dieses Wochenende, wie wir es sonst schon ein paar Mal hatten. Die eine oder andere Mannschaft leidet inzwischen tatsächlich vermehrt unter den Corona-Folgen. Was gibt es denn Neues aus wirtschaftlicher Sicht rund um dieses Thema?
Historisches gibt es. Zumindest hat das der Liga-Präsident Paolo Dalpino so genannt. Denn nachdem es mit der Politik ja nicht ganz so gut geklappt hat, mit dem, was die Liga da so gerne wollte. Kurzer Hintergrund nochmal für die, die in den vergangenen Folgen nicht eingeschaltet haben. Die Serie A durch die ausbleibenden Zuschauereinnahmen und Corona und dies und das schätzen die Verluste auf bis zu 800 Millionen Euro bis Jahres- oder sogar Saisonende, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Und da haben sie dann beim Staat nachgefragt, ob es da nicht Hilfe geben könnte in Form von Steuererleichterungen oder dergleichen. Das fand der Senat in Italien nicht so toll. Gerade im Hinblick darauf, dass andere Branchen, die vielleicht auch nicht so verschwenderisch in den vergangenen Jahren damit umgegangen sind, auch betroffen sind und auch Hilfe brauchen und haben das eben abgelehnt. Und dann hat sich die Lega Serie A an die Wirtschaft gewandt und jetzt offenbar mit den Investmentgruppen CVC aus London, Advent aus Boston und FSI aus Mailand einen Zusammenschluss gefunden, mit dem sie sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben für die kommenden 6 Jahre. Und zwar haben sie von ihrer recht neu gegründeten Media Company 10% verkauft für 1,7 Milliarden Euro. Und Oliver Birken hat das heute im Kicker als Sauerstoffzelt für die Vereine quasi bezeichnet. Und ich glaube, das ist ganz treffend. Ich bin in TV-Rechte, Bums und so jetzt nicht so drin, als dass ich das wirklich qualitativ bewerten könnte, ob das nur ein guter Deal ist. Auf jeden Fall sollte es erstmal dann den Vereinen jetzt über die Runden helfen bis zum Saisonende. Und dann kann man mal weitersehen. Historisch haben sie gesagt deshalb, weil sie eben sich davon versprechen, hey, wir haben jetzt neue Partner bei der TV-Vermarktung. Und wenn dann der nächste Vertrag ansteht, das ist, glaube ich, nächstes Jahr wird das neu ausgehandelt, dann hätte man da eine viel bessere Ausgangsposition und könnte auch in der Auslandsvermarktung mal ein bisschen näher an Spanien und England rankommen. Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Ob das dann realistisch ist, das werden wir dann, sobald es verkündet wird, sicherlich auch behandeln.
Ja, da muss ich mich aber auch noch einlesen in diesen TV-Rechte-Bums. Ich war immer ganz gut damit, einfach nur dafür zu arbeiten und mich nicht damit auseinanderzusetzen.
Bloß nicht hinterfragen.
Nö, nee. Aber auf jeden Fall spannend. Wir waren schon wieder zu viele Zahlen. Ich komme da immer nicht mit bei.
Verluste 800 Millionen, Einnahmen 1,7 Milliarden. Das ist, glaube ich, auf den Punkt.
Okay, ja, aber dann kann man, ja, da kann man überleben, würde ich mal sagen.
Sieht so aus, ja.
Aber Sauerstoffzelt, apropos, ne, wenn wir mal schauen, es gab 3 Kicks am Samstag. Lazio punktet wieder, 2-0 bei Crotone. Und Atalanta, nur 0-0 bei Spezia. Und ich habe die zweite Halbzeit fast durchgehend gesehen. Ja, da gab es mal noch ein Tor von Gosens, das zurückgenommen wurde aufgrund von einer Abseitsposition. Aber ich sag mal so, Atalanta war dann nicht mehr das bessere Team in der Schlussphase.
E Spezia haben wir ja letztens auch schon gelobt. Kann man dann jetzt wahrscheinlich wieder machen. Ich habe das Spiel jetzt zwar nicht gesehen, aber so wie die bisher aufgetreten sind, kann ich mir das vorstellen, dass die auch da Bock hatten mitzumachen. Und Atalanta ist jetzt tatsächlich wohl so ein bisschen in der ersten Mini-Krise der letzten 2 Jahre.
Ja, ich meine Platz 7, 14 Zähler, das sind ja auch nur 4 Rückstand auf den zweiten Sassuolo, muss man jetzt nicht irgendwie komplett kaputt reden, aber es sieht alles nicht mehr ganz so leicht aus, wie es das nochmal war, aber eben auch nicht komplette Mannschaft am Start. Und ja, dann tut man sich doch gegen eklige Spezia, die tatsächlich, du hast recht, auch Bock hatten mitzumachen. Die waren zeitweise dann dem Siegtreffer näher als die Bergamaschi.
So wie gegen Juve, bis dann Ronaldo kam. Deshalb, da war das bei Spezia auch so.
Okay, ja, perfekt. Und dann machen wir das weiter. Heute spielen wir uns die Bälle zu wie noch Wahnsinn. Nie. Ronaldo 2-0 gegen Cagliari, Doppelpack hat er wieder genetzt. 38. und 42.
Das zweite Tor, also das sah im Fernsehen, das sah irre aus, wie er da irgendwie den Fuß hinterherzieht und den dann reinmacht. Also muss er, ist ja eh technisch über alle Zweifel haben, keine Frage, aber das, also weiß nicht, hat mich beeindruckt irgendwie.
Dann kann man da noch letzte Folge von den Kollegen Doppelsechs, wo der Hendrik mal am Start war bei uns. Doppelsechs unbedingt hören. Die heißt Ragnar Klavan. Von Ragnar Klavan sehe ich gerade, wurde noch ein Tor aberkannt. Aufgrund einer Abseitsposition. Ui. Das ist doch auch was für die Statistik-Freaks. Ein Ragnar Klavan mit Cagliari bei Juve vom VAR zurückgepfiffen. Ja, da hatten wir noch kurz eine andere Zuschauerfrage. Ist das richtig, Marius?
Genau, das mal wieder der fleißige Francesco, der uns immer mit Fragen löchert. Vielen Dank dafür nochmal. Hat sicherlich ein bisschen scherzhaft gefragt, ob denn oder wie viele Tore Morata denn noch abgepfiffen bekommt. Wir erinnern uns, ich glaube, 2 gegen Real, 3 gegen Barcelona und so weiter. Und jetzt hat er das Tor nicht selbst gemacht, sondern er hat den Pass gespielt auf Bernardeschi, der übrigens sich unsere Kritik zu Herzen genommen hat und finde ich den Schwung aus der Squadra so ein bisschen jetzt auch in das Juve-Spiel mitgenommen hat. Muss man ja auch bei aller Kritik dann mal lobend erwähnen. Und der hätte dann das Tor gemacht, das ist dann aber wegen Muratas Abseitsstellung bei der Entstehung abgepfiffen worden. Und das zieht sich durch.
Aber es wurde abgepfiffen vom Schiedsrichter gespannt, weil es taucht in der Statistik nicht als VAR-Entscheidung auf.
Ja.
Da müssen wir jetzt noch mal gucken. Wie war die Formulierung von Francesco genau? Ging es um generell zurückgenommen oder ging es um VAR zurückgenommen?
Das müssten wir dann jetzt nochmal gucken.
Da schaue ich doch mal ganz kurz. Ich bin ja hier multitaskingfähig. Wo ist er denn? Wann hat er das denn gefragt? Francesco, was hast du uns da wieder eingebrockt?
Jetzt am Wochenende.
Jetzt am Wochenende. Ja, mich haben schon wieder tatsächlich am Wochenende der ein oder andere Folge YouTube-Kommentare, sage ich nur mal wieder. Da könnt ihr mal einen Blick auf meinen Twitter-Account werfen. Da geht's wieder zur Sache.
Achso, das war mit Hoffenheim das, ne?
Ja.
Hier, wie oft wird Morata in dieser Saison noch bei einem Treffer im Abseits stehen? Ich hatte nicht so viele Menschen, ich bin nicht so ein Famer-Kommentator.
Okay, gut, dann unabhängig vom VAR, dann ist es, das ist natürlich, da würde ich nämlich gerne Francesco in die Pflicht nehmen, wenn er schon so eine Frage stellt und Zwinker-Smiley und wir beide jetzt einen Tipp abgeben, dann finde ich, dass Francesco Strichliste führen sollte und dann gucken wir, wer am Ende näher dran ist. Wollen wir das machen?
Sau gute Idee. Ja.
Aber Francesco ist ja auch Juve-Fan, ne, glaube ich. Also der wird sich die Spiele angucken.
Eben deshalb.
Also Francesco, ab jetzt machst du Strichliste. Es geht los mit dem Spiel jetzt unter der Woche in der Champions League. Wir machen wettbewerbsübergreifend, oder?
Na klar, weil gegen Real und Barca, das war ja das so prägnanteste. Gegen Real und Barca ist auch Quatsch, ne?
Ja. Ich sage, oder willst du vorlegen?
Na gut, ich, ja, kein Problem. Wir haben jetzt so 12 Spiele gemacht, ne? Also wettbewerbsübergreifend 12 ungefähr oder 11. Dann kommen noch, wenn Juve ins Viertelfinale kommt mindestens und auch ins Halbfinale der Coppa, das ist ja nicht ausgeschlossen, denke ich mal, sicherlich noch so.
Ja, kommen 40 Spiele ungefähr.
35 bis 40 dazu, ja. Genau. Ja, und dann, ja, ich sag mal, 20 macht er noch.
20 Abseits-Tore?
Ja. Oder ja,
wo er im Abseits genau steht und deswegen das ja Tor zurückgenommen wird.
Auch ich meine, die Quote ist ja bisher hoch, da muss ich da dabei bleiben.
Ich sage 17 Mal, davon 9 Mal per VAR.
Nehme ich auch die Hälfte. 10.
Okay. So, Francesco, dann notiere dir das mal und ich werde das überprüfen. Also Juve ist wieder in der Spur, auch dank CR7. Das gibt halt tatsächlich einfach so Menschen, die entscheiden Fußballspiele, wenn sie es drauf haben. Zweites Tor wurde vorbereitet von Demiral.
Und da gab es auch eine nicht ganz Zuschauerfrage, sondern eine Frage eines Kollegen aus dem FUMS-Podcast-Universum, und zwar von Tolga von Superaktuell, dem Podcast mit allen Themen rund um den türkischen Fußball. Wenn ihr darauf Bock habt, schaltet genau dort ein, wo man das bei Serie Amore auch machen kann. Und der hat uns gefragt, weil in der Türkei natürlich Demiral als, also schon ein richtiger Star ist, was, wie das denn so in Italien gesehen wird und wie wir ihn denn so einschätzen würden. Und ich finde, relativ bezeichnend für die Beantwortung dieser Frage war, dass nachdem er jetzt zum, ich glaube, also zum, wie definitiv zum ersten Mal in dieser Saison die Innenverteidigung alleine mit De Ligt gebildet hat, der war ja vorher verletzt, und die wurde danach viel als die Verteidigung der Zukunft beschworen. Man muss sagen, Cagliari hat jetzt auch generell nicht so viel Gegenwehr geleistet, aber das sah dann auch, also das sah, fand ich, gut aus, was die beiden gemacht haben, und überwiegend zumindest. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, das sagt eigentlich schon ziemlich viel darüber aus. Demiral wird definitiv in Italien zugetraut, zusammen mit De Ligt, der ja x Millionen Euro gekostet hat, das in der Zukunft zu machen. Und da bin ich 100% auch bei dieser Einschätzung, weil ich finde, der ist unglaublich talentiert, der ist sau athletisch und schnell und körperlich stark und bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger irgendwie braucht, und ist eben auch in diesem jungen Alter schon auf so einem Level, dass er das bei Juve spielen kann.
Yes, yes, agree, auf jeden Fall. Meine Einschätzung ist so, ich habe mit einem Kollegen zusammen den FIFA-Karrieremodus angefangen und wir haben uns da jetzt Demiral gekauft und der performt. So, und am allerbesten gefällt er mir, Achtung, jetzt produziere ich unseren ersten kleinen Serie Amore Shitstorm. Am allerbesten gefällt er mir, wenn er nach Toren nicht mit dem Militärgruß jubelt. So, das dazu.
Das ist in Italien wahrscheinlich eher seltener der Fall, vielleicht.
Ja, ich aber nicht, ich habe es schon mal gemacht, glaube ich, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ja.
So, Grüße gehen raus. Du hast es gesagt, hört super aktuell, aber nicht nur diesen Podcast bekommt ihr aus dem, wie es Marius so schön gerade gesagt hat, FUMS-Podcast-Universum.
Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung!
Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden 10 Sekunden einfach aushalten.
Werbung!
Coole Podcasts aus dem Hause FUMS. Serie Amore, da ich FUMS super aktuell FUMS und Gretsch hinter Hofsänger, mir ist ein guter Irrenhaus unter Haus. Danke für eure geschätzte Aufmerksamkeit und tschüss.
Werbung Ende!
Yo, zieht euch das rein. Und die Fiorentina. Ein Turnaround sieht anders aus, würde ich mal sagen, lieber Marius, oder? 0-1 zu Hause gegen Benevento. Man, also ich will die jetzt natürlich nicht runtermachen. Die haben das auch ordentlich gemacht. Improta mit dem Siegtreffer in der 52. Minute. Aber, boah, das ist, kannst du dir fast nicht anschauen.
Das war ganz schlimm. Also, Trainereffekt jetzt eigentlich schon verpufft. Und ich weiß nicht, ich will uns dafür jetzt nicht irgendwie großartig loben, dass wir das vorhergesagt haben. Aber da kann ja noch was kommen, irgendwann vielleicht. Aber wow, das hat meine Erwartungen auf jeden Fall noch weit unterschritten.
Ja, schauen wir uns mal an, was das da am Ende dann in der Tabelle so mit sich bringt. Ganz so tief unten drin hatten wir sie, glaube ich, nicht. Jetzt sind es 8 Zähler. Platz 15. Benevento ist vorbeigezogen. Und muss man überlegen, Benevento hat 11 zu 20 Tore, die Fiorentina 10 zu 13. Aber halt die Punkteausbeute. Und Benevento gewinnt halt wenigstens zwischendurch immer mal wieder davor. Ich glaube, 4 oder 5 Mal in Folge verloren. Aber stehen noch ganz gut da. Also Chapeau an Roberto Insigne, Caldirola etc. pp. Kamil Klick hat sich da auch stabilisiert. Oder stabilisiert auch das Team. Geht schon klar. Uns wurde auch mal gesagt, wir müssen nicht über jedes Spiel reden, hieß es, ne? Dann lassen wir das doch auch mal bleiben. Weil Sassuolo war zwischenzeitlich mal kurz Tabellenführer. Aber wenn wir heute schon bei den Überleitungen sind, apropos 20 Gegentore, eine Mannschaft, die auch kassiert ohne Ende, ist Torino. Und dieses Spielchen am Sonntagnachmittag durfte ich begleiten mit Kollegen Sascha Bigalke. Da, ja, so nach 40 Minuten hätten wir gerne Feierabend gemacht, weil das wirklich kompletter Müll war, also vor allem von Inter. Torino hat es gar nicht schlecht gemacht, ohne den Cheftrainer Giampaolo, nämlich auch positiv auf Covid getestet. Ein paar Spieler haben auch gefehlt, man weiß aber nicht genau, wer da jetzt positiv ist und wer nicht. Aber sage ich mal, 4, die dann auf einmal doch nicht im Kader waren, waren auch in der Nations League unterwegs. Am lustigsten fand ich, dass der eine Bosnier, Gojak, glaube ich, der hat ja sogar noch gegen Belotti gespielt im Länderspiel. Und ein Team, der ist nicht dabei, aber man will ja keine Vermutung anstellen. Das Problem war dann auch noch, Belotti hat sich beim Warmmachen verletzt. Sasa hat für ihn gespielt. Sasa hat dann aber auch genetzt. Und dann geht Torino sogar 2-0 in Führung. Da war ungefähr eine Stunde durch, so 62. Minute. Und dann verlieren sie das noch 4-2. Wir wollten kurz über Inter sprechen, aber ein Wort zu Torino. Ey, so steigst du wirklich ab, ne?
Ja. Ein Wort, ja. Also, das, klar kannst du gegen Inter immer mal Gegentore kassieren. So, die haben halt da, weiß nicht, dann haben sie ja sogar die 3 Stürmer vorne hingestellt. Sanchez, Lautaro und Lukaku, die ja auch alle an allen Toren ungefähr beteiligt waren. Und das ist natürlich schwierig, aber da in einer halben Stunde sich so noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen, das ist dann in der Form nicht erst ligatauglich.
Ja, und vor allem, die haben es kontrolliert. Die haben es wirklich kontrolliert und kriegen so schnell den Anschluss dann und auch nach dummen eigenen Ballverlusten. Schwierig. Schwierig aber auch tatsächlich, was Inter in der ersten Stunde gemacht hat. Die erste Halbzeit war so schlecht. Also das war weder, es war ganz weit entfernt von Conte, Powerfußball, alle 2 Schritte langsamer gewesen. Hakimi hatte gefühlt gar keinen Bock. Vidal war kein Faktor. Gagliardini hat es jetzt auch nicht unbedingt kreativer gemacht im Mittelfeld. Und auch dann der Elfmeter für Torino zum 2-0, wie Ashley Young da den Ball unterschätzt und nicht richtig hingeht und dann so nach dem Ball schlägt und dabei den Gegner tritt.
Das ist eine Konzentrationssache, ne?
Ja, und das ist alles schön und gut, Corona und Länderspielstrapazen und vielleicht kriegst du dich da nicht ganz so geil motiviert vor so einer Partie. Aber Sascha Bigalke hat das ganz interessant gesagt, weil ich gemeint habe, naja, solche Spiele, die kannst du dann auch mal irgendwie, irgendwann machst du es 1-0, 2-0, dann gewinnst du so wie gegen Genua. Und dann hat er gemeint, ja, aber dann musst du langweilig, öde und uninspiriert das Spiel trotzdem dominieren und nicht irgendwie so den Gegner auch immer wieder aufbauen. Und dann schiebst du dir halt den Ball ein bisschen hin und her und spielst das irgendwie abgezockt runter. Weil so muss man ja auch sagen, hat Inter nochmal unfassbar viel Energie aufbringen müssen, um die da noch die 3 Punkte mitzunehmen. Davor ziehe ich dann den Hut. Davor ziehe ich dann auf jeden Fall den Hut. Das war, da haben sie Torino dann wirklich überrollt. Aber davor, wow. Also, ich war zwischenzeitlich der Meinung, wenn sie das nicht noch drehen und dann jetzt gegen Real nicht gewinnen, dann musst du tatsächlich im Winter überlegen, ob du mit Conte weitermachst.
Tja. Ja, also bin ich bei dir. Und jetzt haben sie dann den Kopf sozusagen nochmal aus der... Lukaku hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, wer auch sonst. Und ja, weiß nicht, aber das ist dann immer so ein Hallo-Wach-Dings oder was auch immer braucht, damit die dann da irgendwie damit anfangen. Ich meine, das war gegen Parma ja auch so. Da haben sie vorher auch Chancen gehabt, aber da mussten sie auch erstmal in Rückstand geraten, um dann irgendwie da zwingend zu werden. Also das kann es irgendwie nicht sein.
Okay, ja, aber Entschuldigung, also das Hallo, den Hallo-Wach-Effekt haben sie auch mit diesem Treffer in der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gehabt. Und dann waren die auch extrem kurz in der Pause. Inter war ganz früh wieder draußen. Conte saß komplett resigniert auf der Bank, hat gerade auch so einen komischen, ungepflegten Drei-Tage-Bart und sieht völlig fertig aus. Okay, seinen melancholischen Blick, den hat er immer. Aber dann kommen die aus der Kabine, haben gerade den Rückstand kassiert und dann spielen die nochmal irgendwie 15 Minuten komplette Krütze. Da können sie fast froh sein, also so sehr, dass am Anfang der letzten Saison irgendwie der Funke übergesprungen ist. Da am Sonntag konnten sie echt sich glücklich schätzen, dass keine Zuschauer in San Siro waren. Ich glaube, die hätten denen das nicht so leicht durchgehen lassen.
So wie man sie kennt, auf jeden Fall.
Ja. Kurz zum Abschluss des Interparts noch eine Frage, die reingekommen ist von Matthias. Über Instagram war das. Danke dafür, das habe ich leider vergessen in der Folge. Ich glaube, er hat es vor der Folge mit Thomas Hörner geschickt, aber bin dann doch nicht jeden Tag da unterwegs. Ob wir glauben, dass Inter immer noch unter der ganzen Posse leidet, die um Mauro Icardi stattgefunden hat. Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass er weg ist und dann spielt die Mannschaft plötzlich gut und dann merken sie, ach, der ist ja weg. Und dann spielen sie deshalb schlecht oder so. Also er ist ja jetzt schon fast anderthalb Jahre nicht mehr da.
Genau, und ich glaube, Lukaku ist auch besser und insgesamt passt das alles schon so. Ich glaube, Icardi leidet, wenn dann noch drunter.
Ja, wahrscheinlich.
So, apropos Leiden, Marius.
der musste kommen, ne? Ja.
Ja.
Die Überleitungen werden immer besser, ja. Ja. Heute ist der Tag. Ich habe gelitten. Und zwar, weil Parma im Olympico bei der Roma mal wieder Arbeitsverweigerung betrieben hat.
Ja, aber woran liegt das denn?
Also, Liverani hat wieder die Formation gespielt, die eigentlich ja für die Absicherung da sein soll, also quasi mit Fünferkette. Und was ja auch dann zuletzt teilweise ganz gut funktioniert hat. Aber jetzt also überhaupt nicht. Die Roma ist da früh raufgegangen im Mittelfeldpressing, also ist da sehr hoch gestanden. Und Parma konnte sich zum Teil nicht mal aus dem eigenen Drittel befreien. Also das sagte auch der Kommentator bei DAZN ganz passend, sie kriegen den Ball nicht mal über die Mittellinie. Und deswegen steht es dann zur Halbzeit auch völlig berechtigt durch Tore von Borja Mayoral. Man kennt ihn noch aus Wolfsburg. Und Doppelpack Mkhitaryan 3-0. Und danach hat die Roma dann Kräfte geschont und musste auch nicht mehr sonderlich viel machen. Und das war, also man kann natürlich auch sagen, die haben das einfach auch richtig stark gemacht. Und da war es dann für einen Gegner, der, also für ein Parma, das eh schon verunsichert ist, schwierig. Und Parma verliert in Rom sowieso immer. Also seit 30 Jahren. Aber ja, also so chancenlos, das ist schon ernüchternd gewesen. Ja. Und dann fallen hinten raus auch noch, also Gagliolo und Pezzella, dann verletzen sich in der, weiß nicht, 85. auch noch. Das kannst du keinem erzählen.
Ja, schön, dass du es uns erzählt hast. Aber du hast mal so irgendwie geschrieben, so ein Mkhitaryan ist auch unfair.
Ja.
Das ist gerade... Läuft, ne?
Ja, also jetzt, ich habe da heute auch einen kurzen Artikel bei Transfermarkt drüber geschrieben, Mkhitaryans zweiter Frühling so ungefähr. Seit Dzeko weg ist. Also ich will nicht sagen, Dzeko ist weg und er blüht deswegen jetzt auf. Er war ja vorher auch schon stark, aber Dzeko hat ihm ja wohl gesagt, ich kann jetzt nicht wegen Corona, jetzt musst du mal die Tore machen. Und Mkhitaryan machte. Dreierpack gegen Genoa vor der Länderspielpause, jetzt wieder Doppelpack. Und jeder, der es noch nicht gesehen hat, guckt euch dieses 2:0 an. So, Kategorie, nicht vielleicht nicht Tor des Jahres, da weiß man noch nicht, was noch kommt, aber so Top 3 bis Top 5 kann man da schon mit rechnen. Und der hat richtig Spaß. Das, was ihm in England teilweise sichtlich abhanden gekommen ist, merkt man. Obwohl der ja auch natürlich privat wegen der ganzen Armenien-Geschichte, da ist er auch sehr involviert, social medial und so. Aber das kann er wohl auch ganz gut auf seine Leistung auf dem Feld kanalisieren oder so.
Ja, das ist krass. Und werden die tatsächlich noch zum Meisterschaftsanwärter diese Saison?
Naja, es ist, wenn sie so weitermachen. Also ich meine, wir haben bei Milan ja am Anfang immer gesagt, ja, gucken wir mal. Und da kommen wir dann ja gleich auch noch zu. Aber die Roma ist seit Oktober das punktemäßig beste Team in Italien. Die Roma hat in dieser Saison eigentlich noch kein Spiel verloren, wenn man mal dieses am grünen Tisch gegen Hellas nicht so richtig zählt. Sondern, ja, ich weiß noch, dass es am Anfang da direkt auch danach, da gab es dann mal den leichten Anflug von Diskussionen über Fonseca, aber ich glaube, der ist da ja mittlerweile wieder so dermaßen fest im Sattel. Und ich meine, die haben ja auch teilweise echt Verletzungsprobleme und auch Leute mit Corona gehabt und so. Und jetzt eben Dzeko, der fehlt, der sonst der Kapitän ist und da vorangeht. Aber da greifen im Moment die Rädchen alle ineinander, alle ziehen mit. Dann stellst du Cristante plötzlich in die Innenverteidigung und der liefert da ab und Inglese sieht überhaupt keinen Stich gegen ihn.
Und da kann Cristante auch wenigstens das Spiel nicht langsam machen.
Ist richtig, ja. Und muss ich auch sagen, dass wir haben Pedro ja auch schon mal kritisiert für seine Falleinlagen und so, aber das ist auch ein absoluter Gewinn für diese Mannschaft, rein spielerisch. Auch bin ich auch skeptisch gewesen, ob der noch Bock hat und so, aber ja, hat er. Und aktuell macht die Roma tierisch Spaß anzugucken.
Ja, und ich glaube, wir haben sie tatsächlich auch nicht so weit nach unten geschoben in unserer Saisonvorschau.
Ich glaube auf dem 4.
Echt? Na, doch, ja, mal gucken. Ja.
Oder 5. 4. oder 5.
Okay. Ja gut, ist ja noch ein bisschen zu gehen. Du hattest mir gesagt, dass es Neuigkeiten zum Stadion der Roma gibt. Das haben wir ja mal ganz am Anfang, als wir hier mit diesem Bums angefangen haben, schon mal als Thema.
Genau. Ja, das war in der allerersten Folge. Da habe ich noch erzählt, wie scheiße das eigentlich alles bei der Roma ist. Und zumindest in Sachen Stadion sind sie sich da treu geblieben. Wenigstens etwas. Also, so wie es aktuell aussieht, das geplante Stadio della Roma, das die auf diesem Gelände in Tor di Valle, das nahe am Trainingsgelände und nahe am großen Flughafen, gebaut werden sollte, das wird immer schwieriger. Es zieht sich jetzt schon seit 10 Jahren und jetzt ist aufgekommen, das hatte La Repubblica berichtet unter der Woche, dass das Land, worauf sie das eigentlich setzen wollten, dass die ursprünglichen Besitzer besitzen gar nicht mehr alles davon. Also ich meine, das ist only in Italy irgendwie, also viel tiefer habe ich mich da jetzt auch nicht eingelesen, das hat mir schon gereicht, um mal wieder tierisch den Kopf zu schütteln.
Ja, okay. Ja. Gut, mehr musst du echt nicht wissen, ne?
Ja. Jetzt, das stand dann, glaube ich, in Il Tempo, dass sie sich neu orientieren könnten. Und zwar zum Stadio Flaminio. Da haben Lazio und die Roma gespielt, als das Olympico für die 90er WM restauriert wurde. Und das ist in den letzten Jahren hauptsächlich für Rugby genutzt worden. Und das könnte jetzt so die Variante sein, die sie anstreben. Das bringt jetzt so standortmäßig eigentlich gar nichts, denn das ist auch im Norden von Rom. Und Eigentlich wollten sie ja eben eher in diesen südwestlichen Teil, da wo sie auch eben das Vereinsgelände haben und so, dass, da sollte halt dieses Stadion eigentlich entstehen. Warum das jetzt plötzlich ein Thema wird und vorher nicht, das liegt an einer Gesetzesänderung. Und zwar, das war mir vorher tatsächlich auch nicht klar, warum denn eigentlich die italienischen Vereine immer so große Probleme damit haben, ihre alten, baufälligen Schüsseln irgendwie in ein neues Gewand zu tauchen. Ich meine, das muss ja nicht immer eine neue Mehrzweckarena nach Schema F sein, wie man das aus anderen Ländern wie Deutschland zum Beispiel kennt. Aber, weil ich meine, Bologna, Florenz und so, das sind geile Stadien, die will man ja eigentlich erhalten. Ja. Dass sie nicht restauriert werden konnten, lag an einem Gesetz, das das verboten hat, weil die Stadien schon so alt sind, dass sie unter Denkmalschutz gefallen sind.
Geil.
Ja, also, ne? Und das, da hat jetzt, da hat nämlich die Politik jetzt gedacht, ey, guck mal, Deutschland, England und so, das funktioniert mit dem Fußball da so gut, also zumindest bis Corona und mit den Fans und Einnahmen und da könnte man doch eigentlich mal was machen. Und dann haben die, das ist schon im September gewesen, haben die eine Gesetzesänderung durchgebracht. Ich weiß nicht, ob sie schon durch alle Instanzen durch ist, aber auf jeden Fall eben durchs Parlament. Sblocca Stadi stand in englischer Übersetzung Stadium Unblocker. Und damit kann man dann Stadien, die auch alt sind, restaurieren. Und also vielleicht kann es dadurch dann mal zumindest mittelfristig einigermaßen bergauf gehen in der ganzen Geschichte.
Ja, Wahnsinn. Was du da wieder alles ausgräbst. Und wenn wir gerade beim Thema alt sind, dann möchte ich mal kurz an dieser Stelle mich recht herzlich bei...
Wow.
Wirklich. Ich muss die Folge die Überleitung nennen oder irgendwie sowas. ich muss mich hier nochmal kurz im Namen von Serie Amore bei Zlatan Ibrahimovic entschuldigen. Also nee, nicht im Namen von Serie Amore, das ist natürlich völlig falsch. Dass Carsten Fuß ihn gestern den Fußball-Opa genannt hat, fand ich schon ein bisschen despektierlich. Aber ich glaube, Carsten war da auf der Suche nach der nächsten Schlagzeile. Ja, was sagen wir noch zu Zlatan Ibrahimovic? Milan gewinnt bei Napoli, Tabellenführung, der Dude trifft schon zweimal. Was hat er jetzt, 8 Spiele, 10 Treffer?
6.
Ah, richtig, der war zwischenzeitlich nicht dabei.
Ja.
Ach Gott. Ich habe schon wieder Rücken und ich bin 32.
Ja, ich auch.
Ja, gut, Napoli hat sich das Leben halt auch selber ein bisschen schwer gemacht, ne? So gut er das macht, ist es tatsächlich zum Teil auch schlecht verteidigt gewesen bei dem Kopfball.
Ja, da steht Koulibaly einfach zu weit weg. Der muss wissen, dass Zlatan aus so einer Position auch gefährlich ist, auch wenn das ein Kopfball aus 16 Metern ist oder 14 oder wie
wir. Und die Flanke wird auch überhaupt nicht unterbunden. Und das zweite war dann super herausgespielt. Bakayoko hat sich noch irgendwie kurz vergessen, dass für welche Mannschaft er es spielt, hat sich noch irgendwie gelb-rot abgeholt. Dann fand
das ich, zweite mit dem Knie möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Ja, stimmt. Ja. Und ich fand es dann tatsächlich bemerkenswert, dass Napoli nochmal zurückgekommen ist. Insgesamt war es aber ein bisschen zu wenig für so ein Spitzenspiel, finde ich.
Ja, also dafür, dass wir ja auch durchaus lobende Worte schon über Napoli diese Saison verloren haben, finde ich das auch. Da auch in einem Heimspiel, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht die San Paolo-Kulisse, aber Napoli ist ja eigentlich heimstark und das war ja auch der Call so mit den beiden Trainern, Daniele Bonera, der ersatzweise für den mit Corona ausfallenden Pioli bei Milan auf der Bank saß und eben Gattuso und Zlatan, die saßen vor 10 Jahren, als Milan das letzte Mal am San Paolo gewonnen hat, waren die alle zusammen für Milan auf dem Feld. Also seitdem hat Milan dann nicht mehr gewonnen und seitdem waren sie natürlich auch nicht mehr so gut, wie sie jetzt gerade sind, aber ja, das war schon wieder ein bisschen Oldschool Napoli, wo es dann in den ganz großen Spielen gerade nicht mehr reicht.
Ja, und Gattuso hat vor allem die Einstellung, die Mentalität kritisiert im Nachgang auch, habe ich gelesen. Und das bringt uns zu einer neuen Rubrik bei Serie Amore.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Und zwar werdet ihr gleich Stefano hören. Stefano ist ein Arbeitskollege von mir. Ich glaube, seit 2,5, 3 Jahren in München auch. Arbeitet für DAZN Italy, die auch viel von uns aus produzieren. Und er war treuer Zuhörer und hatte eine gute Idee. Ihr habt schon gehört, wie die Kategorie heißt. Er erklärt euch gleich nochmal, worum es da gehen soll in der Kategorie, auch wenn man es vielleicht schon erahnen kann. Und das Ganze, ihr werdet es hören, passt sehr gut zu der Partie Napoli gegen Milan und zu dem, was wir gerade schon gesagt haben. Stefano, bitte.
Ciao. Ciao a tutti. Hallo. Hallo zusammen und willkommen. Benvenuti an die italienische Klasse. Klasse wie Unterricht, aber Klasse auch wie Stil, oder? Okay, das Witz ist nichts witzig, sorry. Aber das Wort der Woche ist die Rubrik von Serie Amore, wo erklären wir die Bedeutung des Wortes auf Fußball-Italienisch Umgangssprache. Und das Wort dieser Woche ist...
Gazzima.
Genau, Gazzima. Danke, Gennaro. Er ist Gennaro Gattuso, den Trainer von Neapel, und hat das Wort Gazzima benutzt, um die Haltung zu erklären, die seine Mannschaft auf dem Spielfeld einnehmen müsse, um ein wichtiges Spiel zu spielen.
Se la gioca con, come dite voi, con grande Gazzima.
Man muss mit viel Gazzima spielen. Und wenn man das Spiel angeschaut hat, kann man sagen, dass Neapel doch mit Gazzima gespielt hat. Allerdings war Ibrahimovic der Wahnsinn. Aber trotzdem, was genau bedeutet Gazzima?
Gazzima.
Es ist ein typisches Wort im neapolitanischen Dialekt, das mehr Lust, mehr Kampfgeist, mehr Hunger bedeuten soll. Und was Gattuso sagen wollte, war, dass die Spieler von Neapel alles zugeben sollten. Im Fußball, Gazzima ist ein sehr ähnliches Konzept wie das südamerikanische Garra. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden Sprachen ein Wort haben, um dieselbe Bedeutung auszudrücken. Süditalien stand der spanischen Kultur schon immer nahe. In 1800 wurde es von der spanischen Bourbonen-Dynastie regiert, das Königreich bei der Sizilien, und dann während der Jahre der großen Emigration verließen viele Italiener aus Süditalien, um nach Südamerika umzuziehen. Tatsächlich hat das Wort Gazzima sowie auch Garra einen starken kulturellen Wert. Es ist nicht nur die Lust zu gewinnen, sondern es ist auch der Wunsch, für jeden Ball zu kämpfen, alles zu geben, nicht nur für sich selbst, sondern für seine ganzen Leute. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sowie in Italien, auch in Spanien oder in Südamerika die Fans ein so enges Verhältnis zu ihrer Lieblingsmannschaft haben. Man sagt, dass Winston Churchill gesagt hat, die Italiener verlieren Fußballspiele, als wären es Kriege, und verlieren Kriege, als wären es Fußballspiele. Noch einmal, kein Zufall, oder? Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Jo, danke Stefano. Also da freue ich mich tatsächlich in den nächsten Wochen über jedes neue Wort, das er uns erklärt. Und selbstverständlich könnt ihr euch auch mal ein Wort wünschen. Vielleicht hört ihr mal eins, gerade wenn Geisterspiele sind, geht das ja noch ganz gut. Irgendwas, was euch interessiert, Stefano hat schon einiges an Background und ganz, ganz viel Wissen. Und damit sind wir eigentlich schon mal durch in der Serie A, würde ich sagen, von was den Spieltag angeht.
Was interessant ist, ist allerdings an diesem Spieltag auch in der Serie B passiert. Da hat nämlich US Lecce Reggiana, die Ex-Mannschaft von Dietmar Beiersdorfer, der in unserer beider Squadra Eterna
ja.
Tedesca oder was auch immer vorkam, mit 7-1 aus dem Stadion geschossen. Lecce ist Zweiter, Reggiana ist bisher nicht gerade ein Abstiegskandidat, sind im Mittelfeld der Tabelle, aber sind da total unter die Räder gekommen, unter anderem Dreierpack von Massimo Coda. Und dieses Ergebnis hat mich einfach auf die Idee gebracht, mal bei US Lecce in die Kartei zu gucken.
Giocatore sorpresa.
Oh ja, sehr gut. Und an dieser Stelle, weil wir es gerade gehört haben, Marius, ganz kurz, bevor du uns überraschst, großen Dank an Jan Budde, der uns jetzt auch mal diese Jingles, die ihr heute zum ersten Mal hört, gebastelt hat. Grazie mille.
Ja, US Lecce hat ja auch schon viel in der Serie A gespielt und hatte demzufolge auch viele Spieler mit großen Namen, die vielleicht da noch nicht ganz so groß waren oder da gerade groß geworden sind. Und ich habe einfach mal ein paar davon rausgesucht, wie ihr das aus den letzten Folgen schon so kennt. Und ja, da versuche ich euch jetzt mal zu überraschen. Aus der Jugend von Lecce, der Mann mit dem Dreitagebart und dem müden Blick, 92 zu Juve gegangen, Antonio Conte, das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt.
Ja, doch, ich meine auch.
Ebenfalls krasse Brücke zu Inter geschlagen, Conte und Inter und so. Ja, später bei Inter, vorher bei Roma und eben Lecce, Francesco Moriero. Bleiben wir bei der Roma, auch dort, der ganz lange dort gespielt hat, auch Meister, glaube ich, geworden ist in den 80ern. Giuseppe Giannini hat danach noch bei Lecce gespielt. Bei einem, wo ich es tatsächlich nicht mehr auf der Kette hatte und der ja auch noch sehr in meine Serie A-Zeit fällt, ist Cristiano Lucarelli. Das war noch bevor er nach Livorno gegangen ist.
Ach krass, okay. Ja, ja doch, aber bin ich letztens drüber gestolpert, als ich eben ihn gegoogelt habe.
Du hast sein Trainerprofil auch angeguckt und so.
Ne? Ja, genau.
Ja. Dann einmal kurz drei Stürmer, die sicherlich niemanden überraschen, wenn man sie mit Lecce in Verbindung bringt, aber sie müssen einfach erwähnt werden. Das sind Valery Bozhinov, da ist vielleicht die Überraschung jetzt, der spielt noch, und zwar bei Levski Sofia und ist tatsächlich erst in Anführungszeichen 34.
Ach was.
Ja.
Okay. Aber osteuropäische Fußballspieler sehen auch meistens irgendwie ein bisschen älter aus.
Ja, vor allem er mit 16 auch damals. Oder 15? Ja. Auf jeden Fall, also ja, schade, dass er nicht so das eingehalten hat, was er damals versprochen hat, aber doch eine bewegte Karriere auf jeden Fall gehabt. Da lohnt sich ein Blick in die Transfermarkt-Transferhistorie. Kurze Werbung an dieser Stelle. Der hat damals viele Tore geschossen, zusammen mit Mirko Vucinic. Das war ein geiles Sturmduo. Und natürlich auch Lecce-Legende Ernesto Chevanton, den ich da immer sehr gerne gesehen habe früher. Auch zusammen mit Christian Ledesma, später Lazio. Aber über welchen Namen ich da noch gestolpert bin? George Popescu.
Oha.
Ja, wer kennt ihn noch, als er, ich glaube 2004, für ein halbes Jahr ganz, ganz groß bei Hannover 96 aufgetrumpft hat.
100%, Mann.
Die Spurs, Barcelona, Galatasaray-Legende. Und auch Lecce.
Stark.
Dann das haben vielleicht nicht mehr alle auf dem Zettel, dass Juan Cuadrado und Luis Muriel ihre ersten Serie A-Schritte in Lecce gemacht haben. Ebenfalls frühe Schritte dort gemacht haben Graziano Pelle und Haris Seferovic.
Oh, Graziano Pelle spielt jetzt übrigens, ne? Hier?
China?
China, genau.
Ja, ja. Und er verdient da ganz viel Geld.
Ja, und das Geile ist, ich habe mich letztens mit einem Experten von The Zone, der auch mal in China gespielt hat, unterhalten. Und der gemeint hat auch, also der Wahnsinn, Pelle hat sich da auch die hässlichste Stadt...
ich weiß, wen du meinst.
der hat sich da die hässlichste Stadt ausgesucht irgendwie. Und seit 3 Jahren, jetzt höre ich da auf und irgendwie kickt er jedes Jahr noch eins weiter. Also anscheinend gefällt es ihm da vielleicht.
Schön, also in der Gated Community und so, das ist bestimmt toll. Jetzt aber Trommelwirbel, der größte Name, Carlos Großmüller.
Oh, Grüße an Platz 18 in der Bundesliga.
Ja, und der ist auch noch aktiv bei Danubio in Montevideo mit 37, 38 oder so.
Wow. Okay, der liebt den Fußball wirklich.
Ja, ja, ja.
Geil.
Wir wissen ja, ich kann mich immer nicht kurz halten, deswegen drei Spieler muss ich noch einmal kurz erwähnen. Einmal the one and only Davide Moscardelli, der Mann mit dem schönsten Bart aller Zeiten. Dann ein Deutscher, der tatsächlich 1993 von Bayer Leverkusen zu Lecce gewechselt ist, André Gumprecht, später lange in Australien, ist da glaube ich immer noch am Start. Bei Wikipedia steht, das lese ich einmal mal kurz vor. Im Februar 2008 verkleidete sich Gumprecht anlässlich des Mad Mondays als Adolf Hitler. Anschließend entschuldigt er sich öffentlich dafür. Der australische Fußballverband leitete disziplinarische Maßnahmen ein.
Was?
Yeah. Ja.
Okay.
Und den einen Menschen, und damit kommen wir auch wieder zu einer starken Überleitung, wo wir beim Thema Überleitung sind, den man mit Lecce auch in Verbindung bringt, ist natürlich Fabrizio Miccoli. Und weißt du, mit wem Fabrizio Miccoli in der Saison 2009-2010 gleich auf an Platz 3 der Torjägerliste der Serie A gewesen ist?
Luca Toni?
Ich glaube, der war da bei den Bayern, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Es war, also Torschützenkönig wurde Antonio Di Natale vor Diego Milito und gleich auf mit 19 Toren seine beste Ausbeute in der Serie A war Giampaolo Pazzini.
La Squadra Eterna.
Und lass mich raten. Du möchtest, dass wir eine Top 11 Sampdoria machen, weil irgendwie liegt bei mir auch so ein Zettel auf dem Tisch. Ah, hier eine Top 11 Sampdoria. Eine
Squadra. Plötzlich kommt sie daher.
Plötzlich da, handschriftlich, als hätte ich es vorbereitet.
Der Grund, warum ich darauf komme, ist nämlich, dass Giampaolo Pazzini hat jetzt am Wochenende sein Karriereende bekannt gegeben. Und
wo hat der gespielt gerade noch?
Der hat, sein Vertrag bei Hellas Verona ist im vergangenen Sommer ausgelaufen. Oder ist aufgelöst worden, glaube ich, am 1.9. Nee, dann ist er ausgelaufen, weil die Saison ja verlängert wurde, genau so rum. Und ja, der hat, ich weiß nicht, ob er noch groß gesucht hat, ob er verletzt war oder so. Er war ja auch immer relativ viel verletzt. Auf jeden Fall hat er jetzt aufgehört. Und ich verbinde den...
Das ist aber auch bitter, so, ja. Oder? Dass du dann nicht direkt sagst, du hörst auf, sondern so ein paar noch so ein bisschen weiter eierst und dann sagst du, nee, jetzt höre ich auf. Und finde ich vollkommen richtig, dass wir ihm dann jetzt hier die Bühne geben und ihn würdig verabschieden.
Genau, so nämlich. Und zwar verbinde ich ihn sehr mit dieser 2009er-10er Saison, wo Sampdoria dann auch in die Champions League-Quali gekommen ist. Da sind wir, wenn wir noch mit deinen Erlebnissen mit Sampdoria. Hat er eigentlich gespielt gegen Werder?
Ja, ich glaube schon, ja. Ja, verbinde ich ihn auch mit, auf jeden Fall. Aber an den Abend, da verbinde ich noch ganz viele andere Sachen.
Sicherlich, sicherlich.
Ja, die sind auf jeden Fall nicht für hier bestimmt. Das war eine gute Nacht, beziehungsweise ein guter Morgen. Und eigentlich hätte man sich kein Hotelzimmer nehmen müssen in Genua, sagen wir mal so.
Ah ja.
Ich weiß nicht, finde ich jetzt so schnell raus, ob er gespielt hat. Egal, aber das war auf jeden Fall die Zeit, auf jeden Fall. Wo der da habe ich ihn genau vor Augen, auch mit dem schönen Sampdoria-Trikot.
Und dem typisch Pazzini-esken Torjubel.
Wie war der nochmal?
Das V mit den Fingern und die Zunge.
Ach so. Ah, stimmt.
Ja, wollen wir einfach
mal. Ja, fangen wir doch einfach an.
Sampdoria aufstellen.
Dann machen wir dann immer eine Sampdoria-Aufstellung.
Ja.
Wieder einfach Mannschaftsteile und du, weil du es dir ausgedacht hast, darfst anfangen.
Machen wir so. Ich habe im Tor die Torwartlegende. Also ich habe gesehen, bei Sampdoria haben auch wahnsinnig viele gute Torwarte tatsächlich gespielt. Mit 286 Spielen und Teil der großen Mannschaft, die ins Champions-League-Finale eingezogen ist, musste ich aber Gianluca Pagliuca aufstellen, auch weil ich ihn bei Inter verschmäht habe.
Yes, habe ich auch gemacht tatsächlich. Ich hatte es ja das letzte Mal schon gesagt, dass Claudio Taffarel so ein bisschen mein Held war, aber Pagliuca tatsächlich noch mehr. Das war so ein... ja, einer meiner Lieblinge auf jeden Fall in den 90er Jahren. Unfassbar geiler Keeper. Meister geworden mit Sampdoria. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt als kleiner Junge, aber da war ich erst 3. Europapokal, der Pokalsieger. Ist aktuell übrigens wieder bei seiner Mannschaft, wo er auch selbst in der Jugend gespielt hat, Bologna U19-Trainer. Also Torwart U19-Trainer. Ja.
Ah, okay.
Und
dann hat man ihn ja vielleicht irgendwann auch wieder im Serie A-Zirkus.
Ja, und ich habe das tatsächlich, ich habe sofort, wenn ich den Namen höre, eine Erinnerung. Und ich bin heute eine halbe Stunde auf YouTube unterwegs gewesen, um diese Erinnerung zu verifizieren, weil ich mir nicht sicher war, ob mich da nicht mein Gedanken trügt. WM94-Finale. Ich weiß auf jeden Fall noch, ich musste Mittagsschlaf machen, um es mir angucken zu dürfen, mit 5 oder 6. Ne, 6 muss ich gewesen sein, weil es ja, glaube ich, USA-Zeitverschiebung, pipapo. Und das war ja ein richtiges Scheißspiel. 0:0, die einzige richtig aufregende Szene eigentlich noch in der regulären Spielzeit. Und ich habe es dann wirklich gefunden und meine Erinnerung hat mich nicht getrügt, womit ich Paljuka immer verbinde, ist Viertelstunde vor Schluss, relativ harmloser Abschluss. Paljuka rutscht der Ball durch die Hände und er springt fast ins eigene Tor. Und dann geht der Ball an den Pfosten und er nimmt den Ball in die Hand und dann küsst er so seinen Handschuh und legt die Hand so auf den Pfosten und nochmal und küsst den Pfosten. Und das ist so meine größte Erinnerung an die WM 94, der den Pfosten küssenden Paljuka als kleiner Junge. Das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt, weil dem da, man hat auch gesehen, was dem da für eine Last von den Schultern gefallen ist in dem Moment. Der hatte einfach nur Scheißangst, dass er jetzt gerade der Depp ist, der das WM-Finale verliert.
Ja, ist doch auch eine fußballromantische Erinnerung. Finde ich gut.
Absolut.
Ich erinnere mich nicht dran, da war ich, also mein erstes Turnier, was ich so ein bisschen verfolgt habe, war die EM 96. Aber ich bin auch 2 Jahre jünger als du.
Bei der EM 96 haben sie mich in der Verlängerung rausgeschickt und haben gemeint, ich muss ins Bett gehen. Bin ich rausgegangen und habe durchs Fenster weitergeguckt. Das glaubt mir meine Mutter bis heute nicht. Sagt sie, hey, ich kann dich doch nicht von der Verlängerung ins Bett schicken. Dann habe ich gemeint, doch, das hast du gemacht. So, Grüße an Olli Bierhoff. Besserer Fußballer als Manager. Ja, deine Abwehr.
Meine Abwehr ist eine Dreierkette. Ich spiele in einem, was ist es, ein 3-4-2-1-System quasi. Und ich habe als Pfeiler der Abwehr eine weitere richtige Sampdoria-Legende. Und ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt richtig aus. Weltmeister 82, 493 Spiele für Sampdoria, Pietro Virchowod.
Der ist bei mir rausgeflogen aufgrund des Namens.
Ja, ich habe mir vorhin bei der Arbeit, als ich noch im Dienst war, noch in meinen Notizen geschrieben, guck dir bei YouTube an, wie der Name ausgesprochen wird. Ich habe es nicht gemacht. Naja, fliegt mir das jetzt hier um die Ohren.
Tja.
Er wird flankiert auf der rechten Seite von legendären Skodran Mustafi und auf der linken Seite vom noch viel legendäreren Reto Ziegler.
Ah, ja, um den bin ich auch nicht drum gekommen. Reto Ziegler, aktuell beim
HSV-Legende.
Ja, und beim FC Dallas gerade noch unter Vertrag.
Ja.
Oder FC Dallas. Ja, ist interessant. Ich spiele ungefähr ich spiele nicht das gleiche System, aber auch mit einer Dreierkette. Davor 4er-Mittelfeld, vorne so 3 Stürmer. Meine Dreierkette hinten, links eben wie bei dir auch Reto Ziegler. Rechts eigentlich auch natürlich eine AS Monaco-Legende, aber geiler Typ einfach. Andrea Racci.
Super.
Und in der Mitte zieht die Fäden Niklas Moisander.
Oh ja, gut, natürlich. Der war bei Sampdoria auch gar nichts.
Der ist auch bei uns meistens nichts, aber Kapitän. Gut.
Ich hab letzte Woche mit Finn Bartels gesprochen und der meinte, was für ein super Typ der Niklas Moisander ist.
Das glaube ich ihm sogar, das glaube ich ihm auf jeden Fall.
Weil wir über Führungsspieler gesprochen haben.
Ja. Oh, Finn Bartels, da bin ich ein bisschen neidisch.
Toller Typ.
Aber ich habe in Heidenheim nach dem Relegationsspiel mit Finn Bartels vorne vor dem Bus ein Bier getrunken.
Ah, stark. War da auch so. Ich fand, er ist sehr norddeutsch.
Er ist sehr, sehr norddeutsch. Sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall.
Genau. Reto Ziegler, noch ein Wort, hat tatsächlich seine beste Zeit bei Sampdoria gehabt. Ich glaube, das ist relativ unstrittig. Auch 155 Spiele gemacht und ging ja dann von da aus zu Juve, meine ich. Und dann wurde es immer so nicht mehr so toll. Mittelfeld, Doppel-6 oder ein Sechser, ein Achter. Auch eine Sampdoria-Ikone, 459 Spiele, hat eine für ihn, glaube ich, nicht so ganz angenehme halbjährige Leihe zu Inter Mailand irgendwann gemacht, was ich nicht so ganz verstanden habe. Gut, er wollte es mal vielleicht mal probieren, aber Angelo Palombo, lange Kapitän gewesen.
Yes, den habe ich auch, das kann ich vorwegnehmen. Der räumt da hinten auf.
Ja, und der spielt neben, natürlich, ich komme in keiner Squadra Eterna an Juan Sebastian Verón vorbei.
Ja, habe ich auch. Hätte ich mir denken können, dass du den nimmst. Ja. Aber habe ich auch genommen. Musst du auch nehmen. Der ist ein geiler Typ. Das ist ein geiler Typ.
Eben, eben. Und davor, auf den offensiveren oder den Flügelpositionen, das sind jetzt keine Wingbacks oder so. Also das ist wieder ein bisschen Freestyle aufgestellt, aber die sind ja auch alle offensiv stark und dann geht es eben 7-5 aus. Auf der linken Seite wirbelt Wladimir Jugovic.
Oh ja.
Ja. Champions League-Sieger mit Juve und Roter Stern Belgrad, also Landesmeister damals noch. Und hat auch seine, also fast wie George Popescu, seine Karriere in Deutschland ausklingen lassen bei Rot-Weiß Aalen.
Oh, noch bevor es LR Aalen wurde.
Ja. Ist das Gleiche? Ja.
Ich glaube, das ist das Gleiche. Das Aalen mit H auf jeden Fall.
Ja, genau. Und das muss man sich mal reinziehen, dass der, also weiß nicht, bei Roter Stern Belgrad, Sampdoria, Juve, Lazio, Atletico, Inter, Monaco und dann Admira Wacker, Mödling und Rot-Weiß Aalen.
Geisteskrank.
Weiß nicht, ob der Familie hat im Pott oder so, aber
naja.
Vielleicht kann uns das, wollen wir nochmal Fums-Podcast, hier, hör mal auf Fußball.
Ja, gibt's, okay, ja? Ja, hier ist ja, so, ja. Heute machen wir eine Werbesendung, heute passt alles. ja, shoot weiter. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Marius, merke ich gerade.
Ja. Auf der rechten Seite, ich wusste gar nicht, dass er bei Sampdoria gespielt hat, ehrlich gesagt. Er ist von Ajax dahin gegangen und von da aus zu Real Madrid, einer der größten Spieler der letzten, also weiß nicht, von 1995 bis 2010, Clarence Seedorf.
Ja, hätte ich auch gerne genommen. Ich merke gerade auch, dass das natürlich aus taktischer Sicht überhaupt keinen Sinn macht, was ich spiele mit einer Dreierkette und davor mit einer Raute. Verón und Palombo habe ich schon gesagt, genau wie du. Und dann habe ich im offensiven Mittelfeld Hans-Peter Priege, um da so ein bisschen noch eine deutsche Struktur reinzubekommen. Aber er ist eigentlich kein deutscher Fußballer gewesen, so von dem, wie er gespielt hat. Und weil ich ihn jetzt auch bei Torino wieder gesehen habe und der auch über 100 Spiele für Sampdoria hat. Und ich finde wirklich, dass er ein grundsolider, guter Fußballer ist, Carol Linetti.
Ja, bei dem hätte ich eigentlich gedacht, gut, Torino ist ja ambitioniert, aber ich dachte, der macht irgendwann mal einen größeren Schritt.
Ja, wirklich. Also, kommt vielleicht noch.
Ja, wenn Torino dann absteigt, dann günstig irgendwie. Ne? Sturm. Drei Mann. Pazzini, natürlich. Der Ideengeber für diese Squadra Eterna. 87 Spiele für Sampdoria, 48 Tore. Hat auch bei ganz vielen anderen Vereinen gespielt, aber er kommt mir immer nur bei Sampdoria in den Sinn. Und er hat ein kongeniales Duo gebildet mit Antonio Cassano. Deswegen musste der da auch mitstehen. Und die Nummer 4... Die Nummer 3 im Sturm ist vielleicht der größte Sampdoria-Spieler überhaupt, Roberto Mancini.
Ah, okay. Ja, gut, dann gleicht es sich gut aus. Bei mir ist es eigentlich auch genau das Gleiche, nur bei mir muss vorne Fabio Quagliarella spielen.
Ja, das ist auch fair.
Oder?
Ja.
Pazzini, Cassano, Quagliarella, irgendwie die wuseln da zusammen rum. Cassano fliegt in der 60. mit Rot vom Platz.
Nachdem er aber 3 Tore aufgelegt hat und
irgendwie so
zwischendurch noch einen Döner gegessen hat oder so.
Genau, und beim Rausgehen zieht er sich noch die Hose aus und wirft sie ins Publikum und läuft dann im Endeffekt nur in Unterhose. Die Kabine lässt sie noch abfeiern und am nächsten Tag beschimpft er in irgendeiner Fernsehsendung die ganze Nation.
So sieht's aus.
Wir müssen uns heute überhaupt nicht beschimpfen, oder? Wir haben auch sonst fast niemanden beschimpft. Wir haben richtig abgeliefert heute, finde ich.
Ja, das war super. Also, guter Flow.
Ja.
Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
Ja, 5 Sterne heute überall, Mann. Das war eine richtig gute Folge. Ich will, dass das gewertschätzt wird, meine lieben Freunde.
Bitte.
So.
So sieht's aus, ja.
Fragen, her damit. Auch gerne Feedback zu Stefano. Der freut sich bestimmt, wenn ihr dazu ein paar Zeilen da lasst. Dann leiten wir das gerne weiter. Und ansonsten, wie gehabt, Fragen her damit, Bewertung her damit, Themen her damit, Vorschläge für Squadra Eterna. Wir sind für alles offen.
What?
Na denn?
Hören wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir das. Bleibt gesund. Bis dann.
Ebenso. Bis dann. Ciao.
Fums.